Vielleicht darf ich gleich einmal beginnen, was man am Anfang ja immer sagt, weil ich glaube, dass das wichtig ist, auch in der Beziehung, die man untereinander hat. Ich bedanke mich beim Erwin ganz herzlich für die Einladung, hierher zu kommen. Ich glaube, dass so etwas auf die Beine zu stellen, ist keine Selbstverständlichkeit. Ich bedanke mich beim Christian ganz herzlich. Ich bedanke mich beim Christian ganz herzlich, dass er uns da heute sozusagen Zuflucht gibt. Ich habe das im Vorfeld ja mitbekommen, was da gelaufen ist. Also von der Seite her, ich glaube, wir können sagen, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl und vielen lieben Dank, dass die Räumlichkeiten hier zur Verfügung gestellt werden. Bevor ich es vergesse, bedanke ich mich auch bei der Technik, die das so möglich macht. Tontechnik, Bildtechnik, das sind die Leute, die im Hintergrund arbeiten, oft sehr unscheinbar. Wenn man sonst auf der Bühne ist, sind sie meistens sogar schwarz gekleidet, damit man sie nicht sieht, ja? Damit sie nicht auffallen. Aber ich glaube, gerade diese Leute haben einen besonderen Applaus verdient. Danke für das. Danke. Ja, und zuletzt muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob das noch im Vortrag noch möglich sein wird, ich bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie hergekommen sind und weiß nicht, ob Sie es dann vielleicht bereuen werden. Ich werde mich bemühen, sowohl in der Zeit zu bleiben, als auch das thematisch vielleicht verdaulich zu machen. Ich weiß, dass Sie auch schon einen langen Nachmittag hinter sich haben, aber ich werde mich darum bemühen, dass das also so gut wird. Was?
Ran ans Mikro, dann funktioniert es besser.
Ja, aber da übersteuert es. Da wird es zu laut.
Dann können die nämlich.
Okay, ich kann gerne näher dran. Ich bin extra weggegangen, damit es nicht rausblast. Also, ich halte es gerne nahe dran. Also, wir haben jetzt, ich habe den Auftrag bekommen, zwei Themen abzuhandeln, die vordergründig nicht allzu viel miteinander zu tun haben und wo man dann aber feststellt, dass durchaus hier eine Klammer darüber ist. Das, was natürlich dazugehört, ist Interessenskonflikte, potenzielle darzulegen, was ich immer mache. Ja. Sie sollen ruhig wissen, mit wem ich im Gespräch bin oder war. Nicht? Sie sehen ja, zu machen, gibt es derzeit keinen Kontakt. Sie können sich denken, warum. Das, was rein formal halt ist, dass die Vortragsfolien grundsätzlich teilweise durch ein Copyright geschützt sind, das gilt insbesondere für die Bilder. Das wird eher eine Zusammenfassung werden. Ich möchte Sie jetzt nicht zu sehr mit Redundanzen lähmen und belästigen. Auf der anderen Seite gibt es gewisse Gehirnforscher, die sagen, man muss manche Dinge 13 bis 17 Mal gehört haben, damit man sich's verinnerlicht. So häufig wird es nicht werden. Manche sagen 9, gut, auch gut, auch so häufig wird es nicht werden. Aber ein paar Dinge werden Sie natürlich durch die Vorredner auch schon kennen. Sie wissen wahrscheinlich, dass die WHO eine Unterorganisation der Vereinten Nationen ist. Die UNO hat 193 Mitglieder, die WHO 194, weil Liechtenstein fliegt raus. Liechtenstein ist nicht von der WHO abhängig, das sollten wir uns immer im Hinterkopf behalten. Das ist ein Hoffnungsstrahl in der ganzen Sache. Und ich weiß, dass... Und ich weiß, dass heute Leute aus Liechtenstein da sind und ich weiß, dass die sich ihrer Position bewusst sind und versuchen, dort zu mobilisieren. Und das finde ich fantastisch. Viel Glück dabei. Ja? Also. Der Wahlvorschlag wird von den 34 Mitgliedern des Exekutivrates erstellt und der Generaldirektor wird dann von den stimmberechtigten Vertretern aller Länder gewählt. Diese stimmberechtigten Mitglieder sind jedoch nicht von uns gewählt. Die werden bestimmt. Also das nur so viel zum Demokratieprinzip. Der Gesundheitsbegriff, nicht, wir sprechen ja von der Weltgesundheitsorganisation, nicht von der Weltkrankheitsorganisation. Ja? Die Weltgesundheitsorganisation, der Gesundheitsbegriff wird oft als Killerargument eingesetzt. Killerargumente sind Altruismus, Gefährdungspotenzial, Indoktrination. Und die Folgen, die sich daraus ergeben, sind Massenpsychose, Ausgrenzung, Bevormundung und Entmündigung. Und die Beispiele dafür sind ja, Altruismus, Sie kennen sicher noch den Satz, schütze dich, schütze andere. Ja. Gefährdung, du bringst XYZ um. Ja. Radio, Fernsehen, Zeitungen haben uns indoktriniert. Die Massenpsychose durch Angst und Manipulation, die Ausgrenzung durch Framen und Diskreditieren. Durch irrationale Regeln sind wir bevormundet worden und es kam zur Streichung von Grundrechten und dem Aspekt der Entmündigung. Die Vorgabe des Begriffs Gesundheit durch die WHO ist nicht realisierbar. Sie definiert nämlich als Gesundheit den Zustand völligen physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens. Das heißt, wenn Sie sich heute beim Weg hierher über einen Autofahrer vor oder hinter Ihnen geärgert haben, sind Sie definitionsgemäß krank. Ja? Und das heißt, wir sind hier in einem völlig irrationalen Bereich, ja? Was bedeutet, dass jeder krank und damit therapiebedürftig ist, welche Therapie das auch immer sein mag. Ja? Abgesehen von den klassischen Krankheiten, die wir kennen, wird es natürlich immer körperliche und geistige Beeinträchtigungen in gewissem Umfang, vielleicht auch nur temporär geben. Ja? Und dazu kommen dann noch soziale Bedürfnisse, Gesellschaftsprobleme, Umweltprobleme. Und damit rein formal hat die WHO permanent sozusagen das Platzet zu intervenieren und sich in verschiedenste Lebensbereiche einzumischen. Wenn wir jetzt zum Pandemic Treaty, also zum Pandemievertrag und den International Health Regulations kommen, wie gesagt, vieles wurde schon gesagt, ist eher eine Zusammenfassung, aber Sie haben bisher also den fantastischen Vortrag von Dr. Kruse gehört über die rechtlichen Implikationen. Ich versuche das ein bisschen jetzt auf Gesundheit und Medizin runterzubrechen. Ja. Es reicht bereits der Verdacht auf eine neue Pandemie, ja, um verbindliche Anordnungen seitens der WHO erlassen zu können. Es gibt keine Definition der Ausgangsbewertung, das ist willkürlich. Und es gibt keine Definition der Beendigung dieser Maßnahmen, das heißt keinen zwangsläufigen Endpunkt dieser Vorgaben. Und es wurden zwar bestimmte Dinge vorübergehend aufgegeben, aber die Neufassung steht nach wie vor im Raum. Und zwar sowohl Pandemic Treaty, ich referenziere da den Vortrag, als auch die International Health Regulations, also die internationalen Gesundheitsregeln. Derzeit Empfehlungscharakter, Sie haben schon gehört, es ist eine Leitlinie, ja? Und der Director General, also der Generaldirektor, nicht, kann einen Fake, einen Public Health Emergency of International Concern einfach ausrufen. Und der ist dann verbindlich. Ja? Sie haben gehört, dass das gestrichen werden soll, darauf brauche ich jetzt nicht näher eingehen, aber was wichtig ist, ein Fake bezieht sich nicht nur auf infektiöse Notstände. Ja? Ein Health Emergency, ein Gesundheitsnotstand, kann auch, wenn es zu warm ist, wenn es zu kalt ist, wenn es viel Feinstaub ist, was auch immer, können die einen Notstand ausrufen und daraufhin dann sagen, Lockdown, Ausgangssperre, was auch immer, was den Leuten halt einfällt. Ja? Wenn es um Infektionen geht, ja, können sie die Verhaltensregeln auch da, aber sie können auch sagen, welche Tests sind denn durchzuführen? Und sie bestimmen die Firma, die die Tests herstellen. Und wir wissen nicht, was in diesen Tests drinnen ist. Das haben wir schon bei der PCR nicht genau gewusst. Ja? Wir hatten nichts Besseres und wir mussten das nehmen, was wir von der Industrie bekommen haben. Ja, aber es ist eine Blackbox. Ja? Würde jetzt zu weit führen, aber vielleicht im Rahmen der Diskussion oder Gespräche können Sie gerne auf mich zukommen. Produktion, Anwendung von Medikamenten und Impfungen. Und das, was zwar schon angedeutet wird, aber ich möchte das noch einmal rausstellen, die WHO hat dann Durchgriffsrecht bis auf die unterste Ebene. Die WHO kann sagen, in Dornbirn müssen alle geimpft werden mit einer bestimmten Substanz, schickt das Bundesheer oder die Polizei raus, die stellen mit der Waffe vor ihrer Tür, es wird angeklingelt, kontrolliert ob und wenn nicht, zwangsgeimpft. Diese Dimension muss man sich bewusst machen, das Durchgriffsrecht bis auf die unterste Ebene. Das heißt, diese gewaltsame Durchsetzung entspricht ja dann de facto einem Kadavergehorsam der Mitgliedstaaten. Und wenn Sie dann sagen, ja Moment einmal, das geht doch nicht, ich wende mich an die österreichische Bundesregierung oder nicht in Liechtenstein an das Fürstentum oder in der Schweiz an den Bundesrat oder wen auch immer, das Parlament, in der Schweiz, nicht in Deutschland an die Bundesregierung, werden die sagen, tut uns leid, da sind wir nicht zuständig. Ja? Wer sind zuständig? Die WHO. Die WHO hat hierfür keine Beschwerdestelle eingerichtet. Sie haben niemanden mehr, den sie adressieren können. Es scheint mir wichtig, die Punkte zu verbinden. Die WHO kann nicht abgewählt werden, weil sie nicht legitimiert ist demokratisch. Ja? Sie übernimmt nicht, wir haben das ja vorher gesehen, das Modell des europäischen digitalen Gesundheitspasses. Jeder europäische Bürger soll eine digitale Identität bekommen. Die Flughäfen arbeiten schon derzeit mit digitaler Gesichtserkennung. Bargeld soll abgeschafft werden und durch ein digitales Zentralbankgeld ersetzt werden. Ja? Sie sehen, was sich da durchzieht. Ja? Und über keines dieser Projekte wurde in unseren Parlamenten abgestimmt. Ja? Das ist sozusagen eine reine Machtmaßnahme und eine Inbesitznahme von bestimmten Rechten, wo wir dann keine Verfügungsgewalt mehr haben. Wenn das kommt, heißt es, dass ohne Abstimmung mit den Mitgliedsländern Untersuchungen angeordnet, Berichte innerhalb kürzester Zeit eingefordert werden können, ein Fake aus willkürlichen Gründen ausgerufen werden kann und selbstermächtigt für eine nicht oder nur selbstdefinierte Zeit Zwangsmaßnahmen verordnet werden können. Und das, worauf Dr. Kruse auch schon hingewiesen hat, nicht? Und dann definieren die noch, was Disinformation oder Misinformation ist, also Fehlinformation, und werden dann Maßnahmen setzen, um das zu unterbinden. Diese Folie habe ich von ihm, ich habe es minimal modifiziert, ich hoffe, du bist mir darüber nicht böse, aber der Satz, der aus meiner Sicht das noch vervollständigt ist, wir haben das nicht verhandelbare Recht, ja die Pflicht, unsere Gesundheit, unsere Menschenwürde und unsere Grundrechte auch für zukünftige Generationen zu schützen. Ja. Da können wir über vieles hinweggehen, ja? Aber viele europäische Länder haben das Verhandlungsmandat zur Neufassung des Pandemievertrages jetzt einmal bis kommenden Mai abgetreten an die EU. Die EU verhandelt im Namen der Mitgliedstaaten. Ja? Das heißt, derzeit haben sie formal keinen Einfluss auf die Verhandlungen. Das entspricht laut rechtskundigen Personen ja, eine Aushöhlung der Souveränität oder Aufhebung der Souveränität demokratischer Länder. Ja? Und damit einem rechtsstaatlichen Prinzip. Und ein von mir sehr geschätzter Herr, der Herr Uwe Kranz, vielleicht, ich habe gehört, er soll ja vielleicht auch mal hierher kommen, ich halte ihn an die Daumen, ja? Fantastischer Mann auch, ja? Hat höchstrangigste Politiker Deutschlands unter anderem wegen des Tatbestandes des Hochverrates angezeigt. Darunter auch den Bundeskanzler von Deutschland. Und Sie haben ja das Bild beim Dr. Kruse schon gesehen. Die Anwälte für Aufklärung in Österreich haben eine Anfrage an die österreichische Bundesregierung gestellt. Ja. Und das, was als Antwort gekommen ist, ist entweder eine völlige Ahnungslosigkeit, was dann natürlich diese Einrichtung disqualifiziert, oder aber eine dreiste Betrugsabsicht, das disqualifiziert die Einrichtung noch viel mehr. Ja. Also die werden sich auch nicht rausreden können. Das, was mir aber immer wichtig ist, ja, also es ist nicht meine Intention, sie runterzuziehen. Und es gab heute beim ersten Vortrag, der, finde ich, sehr gut war, ja, aber gab es die Frage, wer blickt mit Zuversicht in die Zukunft? Ja? Und ich habe gesagt, oder blicken Sie mit Zuversicht in die Zukunft? Ich habe gesagt, ja. Ja, und nicht nein. Ich blicke mit Zuversicht in die Zukunft. Weil wenn die Zuversicht, das ist der Motor für uns, das ist die Motivation, das gibt uns die Energie. Ja? Wenn wir die Zuversicht nicht mehr haben, ja, dann wird dieses Schiff sinken. Ja, das, Sie kennen vielleicht dieses Beispiel mit den Fröschen, die also in die Butter hineinfallen im Topf, ja. Und der eine sagt, aus dem Topf komme ich nie mehr raus, und irgendwann ertrinkt er dann, und der andere strampelt und am Schluss sitzt er auf einem Berg von Butter und kommt hinaus. Ja? Also wir strampeln, ja? Und Butter ist nicht so schlecht. Was gibt Hoffnung? Es gibt keine Immunität bei Verdacht auf Hochverrat. Ja? Es gibt auch keine Immunität bei Verdacht auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und was gelaufen ist, das wissen Sie ja, der Einsatz dieser Substanzen war noch in der Phase 3 der Studien. Das heißt, es war keine zugelassene medizinische Substanz und die Anwendung war damit ein Versuch. Und damit hätten die Leute alle der Durchführung eines Versuches, eines Menschenversuches zustimmen müssen. Und wenn das nicht eingeholt wird, dann ist es definitionsgemäß ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Verbrechen gegen die Menschlichkeit kennt keine Verjährung. Das heißt, die Leute, die hier sich an diesem Verbrechen beteiligt haben, müssen bis zu ihrem Todeszeitpunkt die Befürchtung haben, dass irgendwann das aufbricht. Und wir werden dafür sorgen, dass die Leute auf einer Anklagebank sitzen, die sich an diesem Verbrechen beteiligt haben. Und das ist eine rein subjektive Ansicht, wie vieles, was ich heute sage, dafür entschuldige ich mich auch. Ja, also das ist nur meine persönliche Meinung. Aber ich glaube, mit den ersten Verhaftungen auf der Basis fände dieser Spuk ein sehr rasches Ende. Ja, weil das ist dann, das ist dieser Dominostein, der gekippt werden muss. Und wenn dann die Leute, vielleicht sitzen noch ein paar herinnen, herzlich willkommen vom Bundesnachrichtendienst oder von irgendwelchen internen Dingen, ja, die vielleicht meinen, dass wir hier eine Strategie fahren, und das wird ja manchen von Ihnen auch passiert, so mir ist auch passiert, dass ich in irgendein rechtes Eck oder was auch immer gestellt werde. Ja? Wenn die Leute diese Meinung haben und glauben, sie kommen aus der Sache selber raus, muss ich ihnen sagen, liebe Leute, wir sitzen alle im gleichen Boot. Die globalen Eliten stehen zwischen 300 und 3000 Menschen. Und es braucht doch nicht einer glauben, der in Österreich, ich weiß nicht, irgendwo in einer hohen Funktion, politisch, Polizei, Justiz oder was sitzt, der braucht doch nicht glauben in all seiner Hybris, dass er zu diesen 3000 Leuten gehört. Ja? Der wird genauso darunter zu leiden haben, was da kommt. Das heißt, die negativen Folgen von Transhumanismus, ja, werden alle Menschen in gleicher Art und Weise betreffen. Da kann sich niemand sicher fühlen. Und das betrifft Politiker, Journalisten, Richter, Rechtsanwälte, Polizisten, Soldaten, Ärzte, Lehrer, Gastronomen, Künstler, Wissenschaftler, Ökonomen, Ökologen. Alle, eigentlich die meisten Leute, die wir hier haben. Und die glauben im Moment, dass sie sich durch irgendein stromlinienförmiges Verhalten oder was ihre Sachen in Sicherheit bringen können, indem sie systemangepasst agieren. Das wird es aber nicht spielen. Gerade die Wasserträger, gerade die Steigbügelhalter dieses Systems, ja, werden dann, wenn das System kippt, die Bauernopfer sein, die als erstes hingehängt werden. Ja? Weil da sagt man, ja, die haben das exekutiert, die sind schuld dran, wir haben ja gar nicht also gemacht. Da wird es genau zu diesen Aktionen kommen. Aber ganz langsam, ja, ganz langsam beginnen sich die Menschen wieder der wahren Werte zu besinnen. Und das sollte doch Hoffnung geben. So meine ich das zumindest. Das war kurz in aller Kürze, ja, eine Zusammenfassung zum Thema WHO. Ich muss Ihnen sagen, jetzt komme ich zu einem Thema, Sie entschuldigen, dass die Emotion, die ich jetzt zeige, da kommt einem das Kotzen. Ja? Und es war für mich jetzt nicht, ich gebe das zu, ich bin zwar in einem Alter, ich habe viel gesehen, ich bin Notarzt gefahren, ich habe Dinge gemacht, aber das kostet Überwindung, sich mit dieser Thematik sachlich auseinanderzusetzen. Ich bemühe mich jetzt, das möglichst emotionslos, ja, und sachlich auch mit Ihnen zu kommunizieren. Es fällt nicht immer leicht, gebe ich Ihnen zu. Die Weltgesundheitsorganisation, ja, hat mit ihrem neuen Leitfaden den Versuch unternommen, Eltern und Lehrer zu ermutigen, mit Kindern von Geburt an Erwachsenenthemen zu erforschen. Eine heftige Gegenreaktion hat es daraufhin gegeben. Der neue Leitfaden propagiert Sexualität für Kleinkinder und fordert die Eltern auf, Geschlechtsidentitäten für ihre Babys zu erforschen. Es ist also ein Zitat auch aus DKB, Sie kennen vielleicht den Hans-Peter Mayer, ja, der diese Sachen macht. Und es gibt auch ein Zitat aus dem Telegraph in Großbritannien, die neuen Leitlinien werden an Schulen verteilt und empfehlen, dass Kleinkinder Fragen zur Sexualität stellen und etwas über den Genuss der frühkindlichen Masturbation erfahren. Der Leitfaden besagt, dass Sexualerziehung von Geburt an beginnt und wird als Rahmen für politische Entscheidungsträger, Bildungs- und Gesundheitsbehörden sowie Fachleute beschrieben. Was ist mein vermutetes Ziel? Es ist eine allmähliche Umformung der Bürger von Geburt an, um totalitäre Systeme zu akzeptieren. Und dafür gibt es auch Belege. Es gibt dafür Belege, nämlich im Great Reset. Wenn Sie sich den Great Reset, die entsprechenden Teile durchlesen, dann steht da drinnen, de facto, dass es Sinn macht, den Hobel primär in den westlichen Industrieländern anzulegen, priorisiert die Umformung hierzulande, weil die Bevölkerung in anderen Regionen sich schon an autoritäre Regierungsformen gewöhnt hat und leichter zu führen ist. Das heißt, wir sind hier im Fokus dieser Systemumstellung. Unter anderem wird das dann definiert, wenn man die Frage aufwirft, was hat das mit Kindern zu tun? Sex ist ein Menschenrecht. Ist jetzt ein neuer Slogan. Die schulische Sexualerziehung muss altersgerecht sein. Und als altersgerecht wird definiert, bitte halten Sie sich fest, Masturbation im Alter von 0 bis 4 Jahren, Homosexualität 4 bis 6 Jahren, und das inkludiert auch das gegenseitige Befummeln. Ja? Es ist unglaublich. Empfängnisverhütung im Thema 6 bis 9 Jahre, Genderorientierung 9 bis 12 Jahre und praktische sexuelle Erfahrungen im Alter von 12 bis 15 Jahren. Ja? Und ich werde Ihnen dann noch kurz zeigen, wie das interpretiert wird, welche Interpretationsmöglichkeiten es gibt. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Hidden Agenda. Das heißt, alles das wurde beschlossen, ohne dass Pädagogen, Eltern, Bildungsexperten, Ärzte, Psychologen oder so etwas mit einbezogen wurden in das. Das ist also sozusagen unter dem Radar beschlossen worden, ja, und ist aber andererseits für die involvierten Institutionen verbindlich. Das heißt, die können jetzt nicht sagen, ich möchte das jetzt bitte nicht machen. Es gibt eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Ja. Wissen Sie, ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber wenn Sie das hier sehen und wenn Sie wissen, dass das eine schulische Agenda ist, dann möchte ich Sie fragen, wie schaut hier die Schularbeit aus? Ja. Was steht denn so zur Auswahl beim Sex, nicht? Mindestens jeden zweiten Tag, ja? Oder immer wieder mit anderen ins Bett zu gehen oder Oralverkehr. So steht es drinnen. Ja? Wir wissen, dass 3/4 der Kinder in Deutschland bei ihren Eltern aufwachsen und das ist die derzeit noch gängige Lebensweise. Ja? Die wird allerdings so gelabelt, ja? Etikettiert als eine Randgruppe, rückständig, veraltet und so weiter. Und eine subtile Manipulation versucht dann die Vorteile, ja, darzustellen oder auch die quantitative Dominanz alternativer Lebensweisen. Laut Olaf Scholz ist in Deutschland das Ziel, die Lufthoheit über den Kinderbetten zu erobern. Das ist ein Zitat von ihm. Ja? Olaf Scholz ist kinderlos. Und ich habe mir das, ich habe einfach nachgeschaut und bin gestoßen auf eine Untersuchung des Spiegels vor einigen Jahren. Und der hat eine Untersuchung gemacht, und schauen Sie sich das an. Die Länder, übrigens auch, lieber Philipp, die Schweiz, ja? Spitzenpolitiker, Zahl der Kinder. Ja? Die haben alle selbst keine Kinder. Ja? Das heißt, tendenziell zumindest besteht die Vermutung, dass nicht kindergerechte Empfehlungen und Entscheidungen federführend von jenen vorangetrieben werden, die selbst keine Kinder haben. Und ich erinnere nur an die Hardliner während der Corona-Zeit und ich lade Sie herzlich ein, ja, die Hardliner und Berater, zumindest in Österreich, während der Corona-Zeit auf ihren Familienstand zu überprüfen. Sie werden sehen, da sind zahlreiche Leute drinnen, die keine Kinder haben und nicht ermessen können, was es für die Folgegeneration bedeutet, wenn solche Maßnahmen gesetzt werden. Natürlich, ich bin dafür auch schon kritisiert worden. Ja? Und da melden sich Leute, die keine Kinder haben und sagen, wir haben das Pech, wir wollten nicht Kinder haben, aber wir haben keine kriegen können und jetzt haben wir noch den Kopf für diese Maßnahmen hin. So ist es nicht gemeint. Darum steht das auch expressis verbis als Klarstellung da. Natürlich gibt es auch zutiefst empathische Menschen, die keine Kinder haben und es gibt Charakterschweine, die selber Kinder haben und die vielleicht dann auch in ihr Ding mit einbeziehen. Ja? Es gibt eine UNESCO-Umfrage und 98% der Kinder geben an, dass die Werte am besten von ihren Eltern vermittelt werden. Und in Ignoranz dieser Erkenntnis versucht man sukzessive die Eltern aus der Erziehung zu drängen und die Erziehung dem Staat zu übertragen. Das heißt, ein funktionierendes Familienleben wird zum Störfaktor einer Agenda. Und die Ideologie sieht eine möglichst frühe Abnabelung der Kinder von ihren Eltern vor. Und eine der Möglichkeiten, wie man auch festgestellt hat, durch entsprechende Untersuchungen bei Kindern ist, eine sexuelle Stimulation der Schüler und ergräbt den Autoritätsgehorsam und die Liebe zu den Eltern. In Österreich gibt es diese Aufklärungsfibel, erster Sex und große Liebe für Personen ab dem 12. Lebensjahr. Die beschreibt bereits, ich meine ab dem 12. Lebensjahr, ja, die unterschiedlichen Sexualpraktiken, vaginal, anal, oral und Masturbieren, eine Präexpositionsprophylaxe bei HIV, also was sollte ich denn tun, wenn ich meine, ich möchte jetzt mit einem HIV-Positiven schnackseln, nicht? Was kann ich dann vorher machen, damit ich mich vor der Infektion schütze, den Aspekt der geschlechtlichen Vielfalt, die Frage der sexuellen Orientierung, Sadomaso-Spiele, nicht? Das ist ja ein Thema für Zwölfjährige, ja? Und es ist ein typisches Beispiel dafür, dass hier Sex zu einem Konsumgut gemacht wird. Ja? Das heißt, de facto ist diese Fibel eine großteils mechanistisch angelegte Arbeitsanleitung. Die WHO, ja, setzt nicht die Aufklärung, sondern ein Bildungsprogramm in den Vordergrund. Ja? Das heißt, außerhalb der traditionellen Schutzräume von Familie sollen Kinder praktisch ab der Geburt durch Kitas, Kindergärten und Schulen der frühkindlichen Sexualisierung unterworfen werden. Ja? Das heißt, es wird das familiäre Umfeld durchbrochen. Ja? Definitionsgemäß geht das natürlich Hand in Hand mit Aufbrechen des klassischen Geschlechtsverständnisses. Das heißt, wir haben eine Abfolge. Ich glaube, wenn ich mich, also ich habe das auch schon einmal vom Dr. Christian Schubert, der gestern ja da war, was ich leider verpasst habe, mitbekommen. Wir haben zuerst einmal eine biologische Definition, wo man sagen kann, das ist männlich oder weiblich, ja, Mann oder Frau. Dann ist die Frage, wie ist denn deine sexuelle Orientierung? Mit wem hättest du denn gern Sex? Mit Mann oder Frau? Oder beiden? Ja. Dann in dieser Partnerschaft, die sich daraus ergibt, auch wenn es nur vorübergehend ist, die Definition der eigenen Rolle. Will ich jetzt in dieser Partnerschaft die männliche oder die weibliche Rolle übernehmen? Und dazu kommt noch die freie Wahl der Zahl der Beteiligten, der Frequenz, des Zeitpunktes und des Ortes. Das heißt, das biologisch vorgegebene Prinzip der Dualität, ja, soll durch Diversität ersetzt werden. Und argumentiert wird das mit den Killerargumenten der Toleranz beziehungsweise der Inklusion und des Nicht-Diskriminierens. Ich glaube, ein ganz wichtiger, zentraler Satz, und ich hoffe, die Juristen im Raum geben mir recht, eine für gelebte Sexualität nicht verhandelbare Voraussetzung ist die Einvernehmlichkeit. Und dies setzt wiederum Einsicht in die Handlung und mögliche Folgen voraus. Das heißt, ein Mindestmaß an Reife ist dafür erforderlich. Offiziell gibt es ein Indoktrinations- und Überwältigungsverbot, aber unter der Argumentation der Toleranz und der Akzeptanz darf durchaus indoktriniert werden. Und das haben wir ja auch abseits der Frühsexualisierung in den letzten Jahren sehr wohl mitbekommen. Kind als sexuelles Wesen. Das Schamgefühl soll abgeschafft werden. Der Intimbereich definiert sich ja gerade durch einen besonderen und spezifischen Schutzbedarf. Und es ist ja interessant, wenn Sie in die Evolution hineinschauen, ja, dann ist es auch ohne Einwirkung einer internationalen Obrigkeit am Weg von der Kultur zur Hochkultur zu beobachten, dass es zu einer zunehmenden Bedeckung bestimmter Körperregionen kommt. Ja? Also das ist ja nicht den Leuten, die also sich da weiterentwickeln, sagt ja keiner, du musst jetzt einen Lendenschurz nehmen. Die stellen fest, das ist das Schamgefühl und was da kommt, ist Teil unserer Entwicklung. Ja? Und es gibt auf natürlichem Weg Entwicklungsphasen, ja, wo der Wunsch oder vielleicht auch die Notwendigkeit der Einhaltung einer Intimsphäre auch von Kindern gefordert wird. Ja? Wo es dann plötzlich heißt, ja Mama, ich bin am Klo, ja, komm bitte nicht rein oder die sperren zu oder so etwas. Das sind völlig normale Entwicklungen. In der Evolution haben die Kinder ein natürliches Scham und übrigens auch ein Ekelempfinden. Und auf der anderen Seite haben die Kinder Neugier. Das heißt, Kinder und durchlaufen unterschiedliche Entwicklungsphasen. Und eine natürliche sexuelle Neugier und ein Sexualtrieb geht üblicherweise mit der hormonellen Entwicklung Hand in Hand. Und das ist die Phase, wo wir auch den Leuten, nicht, also wo wir den Heranwachsenden dann auch ein entsprechend behütetes Umfeld bieten sollten. Es gibt keinen rationalen Grund, diesem natürlichen Prozess vorzugreifen. Ja? Es fügt sich auch nicht in den Überbegriff des Kindeswohls ein. Also mit anderen Worten, Erzwungene Abweichungen von den naturgegebenen Prozess verfolgen andere Ziele als jene des Kindeswohls. Ja? Fachleute in dem Bereich beschreiben deutliche Irritationen der Kinder durch Beschleunigung des Prozesses und Vorverlegung bestimmter Schritte. Das haben unsere Kinder nicht verdient. Altersentsprechend heißt, man kann darauf warten, dass die Kinder zu einem für sie passenden Zeitpunkt mit den Fragen kommen. Ja? Ein gut funktionierendes, tolerantes Gesellschaftssystem schafft das Umfeld, in dem die Kinder dann für ihre Fragen altersgerechte Ansprechpartner, Informationsquellen finden. Ja? Und mit diesem flexiblen Modell, das man den Kindern überlässt, wann sie diese Thematik abarbeiten wollen oder sich da einarbeiten wollen oder Fragen haben, ja, die berücksichtigt auch Variablen, weil es sind nicht alle gleich. Wir wissen, es hängt ab vom Umfeld, von der Traditionsverhaftung, Unterschieden zwischen Stadt, Land, Kulturkreis. Das sind alles Dinge, die wir mit berücksichtigen müssen und die zum Wohl der Kinder beitragen. Zentrale Frage sollte also sein, das Bedürfnis der Kinder und nicht etwas drüber zu stülpen, wo dann das vereinheitlicht wird. Aus meiner Sicht sollten Kinder eine möglichst unbeschwerte Kindheit haben, Kind sein dürfen, behutsam an die Aufgaben des Lebens herangeführt werden und dabei nicht überfordert werden, einen uneingeschränkten Zugang zu Bildung haben, das ist etwas anderes, aber vor allem vor jenen Institutionen, Personen und Informationen geschützt werden, die unter Pseudo-Argumenten wie Toleranz, Selbstverwirklichung, Verbrechensprävention und Fortschritt unabsehbare Schäden an der Psyche und an der Physis unserer Kinder bedingen oder zumindest billigend in Kauf nehmen. Wir haben ein großes Problem und dieses große Problem ist eine Übersexualisierung unserer Gesellschaft. Ja? Ist ein Prozess der letzten Jahrzehnte und ich habe gesehen, ein paar Leute sind ungefähr so alt wie ich, erinnern. Ich bin einer der Ältesten, das weiß ich. Aber in meiner Jugend, ja, gab es Bobby Brown, Frank Zappa, werden manche kennen, Da 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 von Trio, werden manche kennen. Und manche kennen vielleicht auch die dann zensurierte Langversion von Küss die Hand, schöne Frau, wo noch drei Strophen eingefügt sind, wo unter anderem vorkommt, wann kommst du, ich bin schon da, willst du auch ein Marlboro? Ja? Also das wurde zensuriert und es wurde zensuriert wegen Sittenwidrigkeit. Und ich habe Da 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 von Trio deswegen herausgestrichen, weil damals war das Argument für die Zensur bei Da Da Da, dass es eventuell sozusagen in den Bereich der Pädophilie hineinspielen könnte, weil der Text zumindest diese Interpretationsmöglichkeit offen lässt. Wurde damals zensuriert. Das Perfide an dieser Frühsexualisierung ist der gesellschaftliche Druck. Nämlich schlicht und einfach, wenn du das nicht machst, machen wir das. Das heißt, wir sollen als Eltern, wir sollen als Familienangehörige gezwungen werden, ja, selbst die Frühsexualisierung unserer Kinder voranzutreiben, damit die Irritation im Familienverbund stattfindet und nicht in den Bildungseinheiten. Ja? Also das ist natürlich eine ganz, ganz perfide Art und Weise. Und die Bildungssysteme haben dafür auch einen Trumpf in der Hand. Es gibt die sogenannte Klebrigkeit. Die Klebrigkeit ist die Durchdringungstiefe der ersten Information. Das heißt, der als erstes etwas kommuniziert, hat damit auch die stärkste Durchdringungstiefe. Das bleibt am stärksten picken bei der Person. Das heißt, wenn wir das nicht machen, machen es die Schulen und dann ist das, was picken geblieben ist. Und wir können uns dann nur mehr bemühen, sozusagen um eine Schadensbegrenzung. Ist eine ganz, ganz perfide Strategie. Sexualität und Konsumgesellschaft, der Zeitgeist, heißt natürlich, Konsumgüter sollen allgemein verfügbar gemacht werden. Und wie Sie wissen, ist Sex zu einem Konsumgut degradiert worden. Ja? Also das ist eine Beobachtung, die wir durchaus machen können. Und ich meine das im Sinne des Sexualverhaltens der Allgemeinbevölkerung. Wir wissen, dass die Prostitution das älteste Gewerbe der Welt ist. Ja, und ich will jetzt nicht in diese Diskussion hineingehen. Da war es schon immer unter Anführungszeichen Konsumgut. Aber was ich hier kritisiere, ist ja im alltäglichen Leben, ist es zu einem Konsumgut degradiert worden. Und das gilt auch fürs Geschlecht mit Umwandlung all diesen Möglichkeiten. Ja, selbst die Pubertät, nicht? Mit den Pubertätsblockern, nicht? Mit denen ich intervenieren kann oder was dann empfohlen wird, damit die Leute irgendwann dann einmal vielleicht auf die Idee kommen, dass sie sich festlegen wollen, ob sie jetzt unabhängig von ihren primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen Mann oder Frau oder beides sein wollen. Und die Frage, wie lange denn? Nicht? Weil man kann sich ja auch wieder umentscheiden. Nicht? Und damit man diesen Prozess rausschiebt, gibt man dann noch Pubertätsblocker. Ich kann nur sagen, das ist eine tiefkranke Welt. Die Mechanismen, ja, gefährden damit die Keimzelle der Gesellschaft, nämlich die Familie. Die Menschen werden von intellektuellen Wesen wieder zu Triebwesen degradiert. Beziehung, Liebe und Gefühl werden durch Triebbefriedigung ersetzt. Und der Wegfall des tradierten Wertekompasses, ja, ermöglicht es den Institutionen, ja, und Kinder und Jugendliche sind da besonders anfällig, mit Pseudo-Argumenten diese sozusagen in eine systemkonforme, unkritische und letzten Endes auch abhängige Position zu bringen. Wir sehen typische Zeichen des Verfalls. Ja. Personen, die eine mangelhafte oder keinerlei Ausbildung haben, ja, manche von ihnen, obwohl wir in Österreich sind, haben vielleicht mitbekommen, dass offensichtlich ein Kreis beliebig viel Grade hat, also eine 360-Grad-Wendung, offensichtlich eine Positionsveränderung für manche darstellt, dass also unser Planet, der 44.000 Kilometer ungefähr am Äquator hat, trotzdem Länder beinhaltet, die hunderttausende Kilometer von uns entfernt sind. Und so. Also mangelhafte oder keinerlei Ausbildung haben, erlangen, dadurch, dass sie im System nach oben gespült werden, ohne entsprechende Kompetenz, Entscheidungsgewalt. Ich bringe das auch hier herein, weil ich glaube, wir müssen Dinge auch im Kontext sehen. Ja? Wir müssen die Gruppen, die die Agenda auch der Frühsexualisierung vorantreiben, demaskieren. Ja? Und ich darf Ihnen eines sagen, es ist nicht Pech und es ist kein blöder Zufall, dass gerade solche Leute, ja, egal ob wir jetzt Österreich nehmen oder Deutschland, ja, in diese höchsten Funktionen gekommen sind, sondern das hat System. Die passen genau dorthin, um diese Agenda zu machen. Ja? Wer von Ihnen würde sich erblöden, solche Informationen, die derzeit über die Systemmedien sozusagen kommuniziert werden, freiwillig in ein Mikrofon zu sprechen? Ja? Würde jeder sagen, also bitte, in dem Plätzchen sage ich nicht, ja? Oder ich blamier mich doch nicht. Ja? Also wir hätten da natürliche Hemmungen, ja, so etwas rauszulassen. Und das kommt aber in Masse und kommt über die Systemmedien. Ja? Parteien, die sich Pazifismus auf die Fahnen geschrieben haben, ja, neigen nun zu aggressiven Handlungen. Und das geht also bis zu Kriegstreiberei. Ja? Diskurs ist nicht gewollt. Meinungen, die linienkritisch und zentraler Bestandteil einer Demokratie sind, werden von Parteien und Medien reflektorisch mit der Nazi-Keule niedergebügelt. Ja, plötzlich ist dann jeder, der kritisch ist, rechts. Ja? Früher waren die Leute, das war entkoppelt, das war nicht automatisch mit einer politischen Position verbunden. Randgruppen bekommen ein überproportionales Podium, ja? Und durch perfide Manipulationsstrategien eine enorme mediale Präsenz. Mehrheitsmeinungen werden dagegen dann sozusagen als intolerant, diskriminierend, rückständig, rechtsradikal oder was auch immer wegzensuriert. Ja? Das gilt auch für die kritischen Stimmen zum Thema, ja, der Frühsexualisierung von Kindern. Das Kind ist neugierig, erforscht, stellt Fragen. Eine adäquate Familienstruktur bietet genau das Umfeld, dem Kind altersentsprechend Wissens- und Erfahrungszuwachs zukommen zu lassen. Ja? In einer geborgenen und intakten Familie oder auch in dem gewachsenen Freundeskreis wird jedes Kind Ansprechpartner finden für die Fragen, die es hat, und zwar passende Ansprechpartner. Ja? In einer glücklichen und sorglosen Kindheit stehen unzählige Themen an, weil die Kinder neugierig sind. Aber Sex gehört sicher nicht dazu. Ja? Eltern kennen den Entwicklungsstand ihres Kindes am besten und wissen dann auch, was in welcher Situation für das Kind passend ist. Und diese Anfragen schließen auch ein Nein mit ein. Da kann man auch sagen, du bist noch zu jung dafür. Ich meine, ich habe da die zwei Beispiele gebracht, nicht? Ich gebe einem Dreijährigen nicht ein Rasiermesser in die Hand, nur weil er sich vielleicht später mal rasieren muss. Und ich gebe ihm mal keinen Autoschlüssel, auch wenn er später Rennfahrer wird. Das ist nicht altersgemäß. Ja? Die Sorgen, die wir haben sollten, ist auffallen um jeden Preis. Ja? Ist auch ein lukratives Geschäftsmodell geworden. Ja? man exponiert sich und dann wird daraus, hat man plötzlich Follower und dann ist man Influencer oder was auch immer. Wobei oftmals man sich die Frage stellt, ich meine, wie doof kann man sein, oder? Aber das, was wir uns bewusst machen sollten, ist, wir befinden uns in einer Phase eines Totalangriffs auf unseren Wertekatalog. Die Umsetzung dieses Totalangriffs erfordert die Zerstörung familiärer Strukturen und des damit verbundenen Vertrauensverhältnisses, eine Entwurzelung und Isolierung der Individuen, eine grundsätzliche Erschütterung etablierter Strukturen und daraus resultierend eine maximale Verunsicherung. Und das daraus bei den meisten, also vor allem bei den Kindern resultierende Angstgefühl, ist die erwünschte Grundlage für den Ruf nach einer übergeordneten Institution. Also Staat und internationale Organisationen statt Freunde und Familie. Das ist genau das Ziel. Und man muss dazu sagen, es hat natürlich Bestechung, Einschüchterung, Manipulation, Umdeutung gegeben in den verschiedensten Bereichen. Und wir haben eben jetzt einen politisch, rechtlich, medial, finanziell, digital, wirtschaftlich, militärischen Komplex. Ja? Und der hat sich entwickelt. Und da hat man dann gesehen, zum Beispiel am Testlauf Corona, wo gibt es Lücken, auch rechtliche Lücken, kommunikative Lücken und so weiter. Und dieses Die Schwächen des Corona-Modells wurden verwendet, um hier nachzubessern. Das sollten wir uns bewusst machen. Das heißt, die Neuerungen höhlen unter den ruhig gestellten Augen der Gesetzeshüter die Datenschutzgrundverordnung bzw. Datenschutzgesetz aus und damit ein maximal digital vernetztes System kann darauf basierend dann praktisch auf Knopfdruck maximale Überwachung veranlassen. Und wenn ich die Rechtssysteme entsprechend etabliere, dann brauche ich auch keine Sorge mehr haben, dass ich hier eventuell Gesetze verletze. Wir haben eine Begriffsumdeutung. Ja? Ich habe die Wikipedia-Definition des Begriffes Perversion genommen. Ja? Es bezeichnet die Verkehrung ins Krankhafte und Abnorme. Umgangssprachlich wird der Begriff vielfach für ein stark abweichendes und tabuisiertes Verhalten und eine Entwicklung in diese Richtung verwendet. Was ist die Strategie? Ich orte derartige Problemkonstellation, ich spreche jetzt nur von der Sexualisierung und Frühsexualisierung. Ja? Analysiere etwaige Kritikpunkte, formuliere pseudologische Argumentationen, ja? Und stigmatisiere und frame gegenteilige Positionen. Also mit anderen Worten, durch die Enttabuisierung lässt sich die Perversion dann in die Begriffe Toleranz, Fortschritt, Inklusion, Solidarität umdeuten. Ja, da sollten wir immer diese Möglichkeit der Manipulation sollten wir immer vor Augen haben. Es gibt unterschiedliche Lebensphasen, das betrifft vor allem unsere Kinder und Jugendlichen, die sind in diesen Umbruchsphasen vulnerabel. Ja? Und es ist die Aufgabe der Eltern, sich dieser Problematik bewusst zu sein und ihren Kindern Sicherheit, Schutz, Geborgenheit, Liebe und Verständnis entgegenzubringen. Die Familie ist der Ort der Sexualerziehung, die Schule der Ort der Bildung und Wissensvermittlung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auseinanderzuhalten. Wir brauchen keinen Nanny-Staat. Der Staat hat dem Volk zu dienen. Kein politisch entscheidungsbefugtes Amt ohne Fachkompetenz. Kindeswohl muss das oberste Ziel sein. Ja? Und der Entwicklungsstand sollte dann individuell auf das Erziehungs- und Bildungsprogramm einwirken oder dadurch reflektiert sein. Entscheidungen zur Erziehung gehören in die Familie. Verwirrende und verstörende Darstellungen müssen im Sinn des Kindeswohls mit allen Mitteln verhindert, resultierende Schäden konsequent verfolgt werden. Und es ist nicht nur bei der Frühsexualisierung, Sie erinnern sich vielleicht noch an die Formulierung, ich zumindest schon, dann bringst du deine Großeltern um. Ja? Das war ja auch eine massiv verstörende, für die Kinder massiv verstörende Äußerung, die überhaupt nicht damit umgehen konnten und die dann keinen Kontakt mehr zu den Großeltern gemacht haben, weil sie die große Sorge gehabt haben, dass das wirklich stattfindet. Es gibt immer wieder individuelles Versagen des Fürsorgeprinzips, nicht? Also die Vernachlässigung von Kindern. Das gehört gesondert abgehandelt. Aber dieses individuelle Versagen darf niemals den Ruf nach einer kollektiven Neuordnung, es darf nie als Argument verwendet werden, weil ein paar Leute sozusagen ihre Kinder vernachlässigen, die sagen, naja, dann wird sich der Staat drum kümmern. Ja? Das darf so nicht kommen. Wir haben einen natürlichen Zyklus sozialer Systeme. Eine Kultur entwickelt sich zur Hochkultur, es kommt dann zur Dekadenz und dann zum Verfall. Die fließenden Übergänge sehen Sie, wenn Sie das global betrachten. Unser sogenannter Wertewesten hat seine Werte verspielt. Das müssen wir einfach wahrnehmen. In Gesellschaften, wo es große Unterschiede der sozialen Schichten gibt, ich habe da ein paar Länder angefügt, sehen Sie parallel noch alles. Sie sehen die Kultur, Sie sehen die Hochkultur, Sie sehen die Dekadenz und Sie sehen den Verfall. Alle vier Stadien sozusagen beieinander. Und warum hier und jetzt? Ich glaube, bei unplausiblen Konstellationen sollten wir immer die Frage nach dem Warum stellen. Ja? Es liegt an der Justiz, jetzt in Zusammenhang mit Frühsexualisierung, den Verdacht auszuräumen, dass hiermit auch in der Vergangenheit begangene Verbrechen im Bereich der Pädophilie zumindest zum Teil entschuldet werden sollen. Denken Sie an den Fall Deichtmeister, den Prinz Andrew, Jeffrey Epstein, Pädophilenringe und das Gleiche gilt auch für Kindesentführung, Kinderhandel, Kindersoldaten, Handel mit Organen von Kindern und so weiter. Und wenn Sie da ein bisschen an der Oberfläche kratzen, darf ich Ihnen sagen, so wie ich Sie einschätze, die Sie hier drinnen sitzen, es wird Ihnen schlecht dabei. Es wird Ihnen wirklich schlecht. Es ist unglaublich. Je stärker sich die Politik oder Gesundheitspolitik und internationale Organisationen für Frühsexualisierung einsetzen, umso klarer müssen die roten Linien definiert sein und umso strenger und medienwirksamer im Sinn des Abschreckungsgedankens müssen Übertretungen dann letztendlich auch geahndet werden. Wissen Sie, wir alle meinen, die Begriffe, die Sie hier sehen, ja, sind Ausdrücke einer modernen Hochkultur. Ja? Und ich darf Ihnen nur anhand von Bildern unsere Hochkultur alten oder ursprünglichen Dingen gegenüberstellen. Ja? Unsere Hochkultur, also auch Tutanchamun, war in den Ohren bereits gepierst. Ja? Also das ist nichts Neues. Skarifizierung. Ja? Komasaufen. Ich habe Anleihe bei Asterix auch genommen. Ja? Ja. Altes römisches Reich. Tätowierungen. Ich meine, das ist ja recht charmant, ne? Aber altursprünglich diese Tätowierung, wissen Sie, von wem die ist? Ötzi, ja? Völlerei? Pädophilie? Transsexualität? Die sogenannten Eliten? Ich meine, das ist immerhin damals die höchste Figur, die man gekannt hat, nicht? Gottesvater Zeus. Ja? Naja, und beim Untergang muss man sagen, wir haben das Beispiel aus dem alten Rom. Ja? Und die Frage ist hier, schaffen wir das aufzuhalten, weil es tickt die Zeitbombe. Und wenn Sie die Punkte verbinden, die hier aufgeführt sind, dann sehen Sie, UNO, UN-Agenda 2030, Pandemievertrag, IHR, digitaler Euro, CBDC, also Central Bank Digital Currency, die zentrale Weltwährung, digitale Gesundheitsakte, Identität, ja. dieser Digital Services Act, nicht, wonach die EU definiert, was die Wahrheit ist und danach zensurieren darf, ja. Infektionsschutzgesetz mit Aushebeln der Grundrechte, Rechtssystem, und da habe ich vor allem natürlich die Kernbegriffe meines heutigen Themas, nicht, der Frühsexualisierung, herausgestrichen. Internationale Vorgaben, nicht. Wir sollen ja laut Klaus Schwab bis 2026 alle gechippt sein. Ja. Frühsexualisierung, 15-Minuten-Städte, Impfprogramme. Und da bedanke ich mich nochmal beim Techniker, vielen lieben Dank, weil der Link, also der Hyperlink direkt ins Internet hat nicht funktioniert, aber wenigstens ein Screenshot. Weil wissen Sie, alle sagen, naja, das mit dem Great Reset, das wird eh nichts werden und so. Das ist die Grafik dazu. Hier ist Great Reset. Und das sind Entwicklungen, wie sie verfolgt wurden, mit unterschiedlichen Bezeichnungen, die hier außen angeführt sind. Und Sie sehen, dass wir, also das sind konzentrische Kreise von einem Plan über ein Pilotprojekt hin bis zur Realisierung. Und Sie sehen, dass in diesem Bereich schon viele Dinge sehr nah, also in dem innersten Kreis, Sie sehen es vielleicht andeutungsweise, dass hier der innerste Kreis ist. Also, die biometrische Identifizierung und die Gesichtserkennung sind schon sehr, sehr weit gediehen und die sind Teile des Great Resets. Ja? Also auch die virtuellen Beeinflussungen, nicht? Die Holographie, ja? die Erblinienfolge, ja? Die durch auf künstlicher Intelligenz basierende Kommunikation und so weiter. Alles das ist schon im Bereich der Realisierung. Andere Projekte sind noch etwas weiter hinten, aber es marschiert alles Richtung Zentrum und das wäre dann Great Reset. Das heißt, wir müssen uns dadurch durchringen. Und ich glaube, das heißt natürlich auch raus aus der Komfortzone. Ja, gar keine Frage. Nein zum Power Grab der UNO, nein zum neuen Pandemievertrag der WHO, nein zur digitalen Währung allgemein und CBDC im Speziellen. Nein zur Übermittlung von Gesundheitsdaten, das können Sie veranlassen bei Ihrer Krankenversicherung. Ja? Nein zum digitalen Impfpass, nein zur globalen digitalen Identität und damit nein zum Great Reset. Was noch dazu kommt, ist nein zur Frühsexualisierung. Ja? Aber Sie und wir müssen hier Position beziehen. Ja? Und das heißt, Hände weg von unseren Kindern. Ja? Abschlussappell, stehen Sie so gut es geht zu Ihrer Meinung, aber versuchen Sie nicht zu missionieren. Ja, missionieren erzeugt Druck. Ja? Wenn Leute, man kann das in diskreter Art und Weise, man kann die Leute versuchen, neugierig zu machen. Und dann kommen die Fragen automatisch. Ja? Informieren Sie sich über sogenannte, früher hat man gesagt, alternativ, jetzt heißt neue Medien, aber bleiben Sie kritisch. Bitte auch mir gegenüber. Ich habe die Wahrheit auch nicht gepachtet. Ja? Vergleichen Sie das, machen Sie Quellenvergleiche und schauen Sie, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt. Ja? Fragen Sie sich aber immer, was könnte eine politische oder auch gesundheitspolitische Entscheidung im allerschlimmsten Fall für mich oder beziehungsweise meine Kinder und Enkel bedeuten? Ich glaube, den Worst Case müssen wir uns immer vor Auge halten, weil wir in der Vergangenheit mitbekommen, irgendwann wird diese Karte gezogen. Bleiben Sie streitbar, dabei aber liebe und respektvoll. Haben Sie keine Angst vor Krankheiten. Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Ja? Wenn Sie protestieren und wir müssen Protest machen, bleiben Sie bitte trotzdem friedlich und wirken Sie auch so auf Ihr Umfeld ein. Und stellen Sie sich bitte schützend vor unsere Kinder bzw. Enkel. Was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, und das ist immer wieder gefallen und auch heute schon gefallen und so weiter und so fort, wir sind viele, aber wir erkennen das nicht, solange wir uns nicht kenntlich machen. Ja? Drum immer der Appell, wer hat alles eins? Ich bin begeistert. Super. Ja? Machen Sie sich kenntlich, vernetzen Sie sich, bleiben Sie wachsam. Und das werden Sie heuer vielleicht noch einmal im Zusammenhang mit einem Megakulturevent in London hören. Great Freeset statt Great Reset. Wir haben es selbst in der Hand. Wir sollen und müssen die Verantwortung für uns und unsere Folgegenerationen friedlich, aber bestimmt eigenverantwortlich wahrnehmen. Das wird uns niemand abnehmen. Vielen lieben Dank.